SRF 1, die 5. Schweiz. Seit 15 Jahren erzählen die Schweizerinnen und Schweizer aus ihrem Leben im Ausland.
Ja, und eigentlich wollte Gabrielle Alliot von Basel vor 40 Jahren auf Australien auswandern. Gegangen ist sie aber auf Irland, sogar zweimal. Weil nach der Trennung von ihrem Mann von ein paar Jahren ist sie kurze Zeit in die Schweiz zurückgekommen, dann aber doch wieder auf Irland. Gabrielle Alliot, 68, Schriftstellerin. Sie hat ein besonderes Gespür für Auswanderung, weil sie es selber erlebt hat. Und darum hat sie mal über Auswanderer aus der Schweiz aus 7 Jahrhunderten geschrieben. Sie weiss, was es heisst, das Heimat hinter sich zu lassen und was einem das neue Land kann bringen kann, wie es einem prägt. Der SRF1-Redakteur Jürg Göninger hat Gabrielle Alliot im Radiostudio zu Zürich zum Gespräch getroffen.
Gabrielle Alliot, in Ihrem Buch über Schweizer Männer und Frauen aus 7 Jahrhunderten, die ausgewandert sind, schreiben Sie: Es gibt die, die den Ort finden, wo sie hingehören. Und es gibt die, die auf die Suche gehen. Sie sind getrieben von einer Berufung, einer Leidenschaft, einer Idee und gehen auf die Suche, und darum gehen sie weg. Ihre Auswanderergeschichte passt da irgendwo rein. Aber 1984, als Sie ausgewandert sind, hat das ganz speziell angefangen.
Ja, es war ein totaler Wechsel. Es war ein Weggehen aus meinem Leben. Der Versuch, ein neues Leben anzufangen, mit Betonung auf Versuch. Also es war gar nicht ein fixer Plan gewesen. Ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin von Haus aus und wollte schreiben, schon immer. Und das Weggehen hat mir erlaubt, das zu probieren. Und ich denke, jedes Land, wo sie angehen, jeden neuen Ort gibt ihnen bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, sich neu zu finden. Und das heisst, ich hätte auch an einen anderen Ort hin können, es hätte nicht müssen in Irland sein. Aber wir sind nach Irland und das hat sich als Glückstreffer erwiesen.
Aber eigentlich haben Sie persönlich gar nicht nach Irland wollen, sondern nach Australien. Jetzt müssen Sie gleich kurz erzählen, warum sind Sie denn gleich auf Irland statt auf Australien?
Ja, das war so eine Idee gewesen und das zeigt auch ein bisschen, wie, sagen wir, blauäugig der Entscheid dort gefällt wurde. Also, ich habe meinen Mann während dem Studium kennengelernt und wir haben so als junge Studenten, sind mal zusammen ein halbes Jahr in Salzburg gewesen, studieren und haben so ein bisschen den Traum gehabt, nach dem Studium gehen wir ein paar Jahre ins Ausland, wie man das so macht. Und dann nach dem Studium hatte ich gerade eine sehr gute Stelle gehabt. Mein Mann hat noch seine Doktorarbeit gemacht und das hat sich so hingezogen. Und dann sind wir beide so langsam gegen Ende 20 gesehen und dann ist der Punkt gekommen, wo ich gerne eine neue Stelle hätte wollen. Und er war auch so ein bisschen an meinem Ende. Und dann hat es ein berühmt-berüchtigtes Nachtessen in einer Basler Pizzeria gegeben, wo wir mehr oder weniger zufällig gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Bleiben wir da oder gehen wir weg? Und dann haben wir beide eigentlich gefunden, ja, wir gehen weg. Und dann haben wir so die geistige Landkarte vor uns ausbreitet. Und dort war meine Idee gewesen, Australien, weil ich eine Freundin hatte, die gerade aus Australien zurückgekommen ist. Und die hat erzählt, jetzt Kanarienvögel und das Spatzen. Und das habe ich mir sehr schön vorgestellt. Mein Mann war Historiker gewesen, und Mittelalterhistoriker und hat dann gesagt, ja, also ein Land, wo es kein Mittelalter gibt, kommt nicht in Frage für mich. Durch das ist dann die geistige Landkarte massiv geschrumpft auf Europa. Und dann haben wir innerhalb von Europa, glaube ich, das Land gesucht, das sich am meisten von der Schweiz unterscheidet. Weil wenn schon weg, dann hätte es etwas anderes sein. Also Deutschland, Frankreich, Italien sind Länder gewesen, wo wir gemeint haben, wir kennen sie und dort haben wir nicht hinwollen.
Wie hat sich dort mal Irland vor rund 40 Jahren denn anders angefühlt oder ist anders gewesen als die Schweiz? Was vor allem?
Auf sehr vielen Ebenen. Also es war noch eine sehr landwirtschaftliche Gesellschaft, eine sehr katholische Gesellschaft. Der Nordirland-Konflikt war akut nach wie vor. Mein damaliger Mann wollte in Journalismus, wollte ein Auslandskorrespondent werden. Und das war auch ein wichtiger Grund. Und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass wir selber als Paar in diesem Konflikt etwas zu bieten haben. Mein Mann kommt, ist aus dem Basler Patriziat gekommen, ist sehr protestantisch gewesen. Ich komme aus der Ostschweiz ursprünglich, bin nicht sehr katholisch, aber katholisch gewesen. Die ganze Religionsfrage war ein Diskussionspunkt gewesen in unserer Ehe. Und das war ein Grund gewesen. Und dann eben schon der Versuch, etwas, was möglichst anders ist als die Schweiz.
Und Sie passen in welche Auswanderergruppe? Die einen Ort sucht und findet oder die, die einer Idee nachgeht und eigentlich darum weggeht?
Ich glaube, ich passe in beide. Ah. Also es war sicher das Schreiben, das ist meine eben Leidenschaft gesehen, das, was ich probieren wollte, machen. Und das hat aber eben auch nicht anders können stattfinden. Und dann der Glücksfall war, dass in dem Irland ich dann, glaube ich, schon den Ort gefunden habe, wo ich glaube, wo ich hingehöre. Und ich habe dort auch ganz viel begriffen, über was Landschaft bedeutet, was sie mir bedeutet. Und dass es eben da Ort gibt, wo man das Gefühl hat, da ist für mich geschaffen.
Also Landschaft ist ganz wichtig. Die Natur, können Sie ein Beispiel machen? Was hat Sie denn so berührt oder reingenommen, dass Sie gesagt haben, das ist mein Ort?
Ich glaube, die Bedeutung der Landschaft in Irland, dass sie eigentlich immer gewinnt. Sie ist stärker als wir alle. Und ich bin aus einer Schweiz gekommen, wo jeder Fluss in einem regulierten Bett geflossen ist damals. Das ist heute natürlich auch nicht mehr so. Und dort in Irland, wir haben dann, uns in einem Tal niederlassen, wo ein Bächli durchgeflossen ist. Der Bach ist jeden Winter über die Ufer getreten. Man hat immer gegen die Natur ein bisschen angekämpft. Man hat auch gewusst, ich trülle mich um und hinten dran wächst wieder etwas. Und man hat, oder ich habe, glaube ich, auch eine grosse Demut gelernt vor dieser Natur und es sich fügen, sich arrangieren mit der Natur. Und das ist eine steile Lernkurve gewesen, die aber eigentlich auch sehr, sehr gut war. Die
Natur in Irland kommt natürlich Ihnen auch entgegen mit viel Regen. Was hat der Regen für eine Bedeutung gehabt, damals? Das hätte ja können sein, oh nein, das ist mir zu viel. Oder im Gegenteil, mal, das ist Natur pur.
Ja, es ist vielleicht weniger der Regen, der das Problem war. Es war die Kälte, die damit gekommen ist. Und der Baustil von Irland, der nicht unbedingt auf eine Zentralheizung ausgelegt war. Und das Haus, das man dort gekauft hat, war eine Ruine. Also wir haben in dem ersten Winter wirklich sehr, sehr gefroren. Frostbühlen kam. Ich habe auch nicht gewusst, wie man ein anständiges Feuer macht. Auch das haben wir müssen lernen. Ich bin vermutlich eher ein nördlicher Typ, also so sehr ich natürlich auch gerne in der Sonne sitze, aber das macht mir jetzt nichts aus, wenn's jetzt nicht ständig sehr heiß ist.
Und dass Sie gemerkt haben, das ist mein Ort, haben Sie das sofort gemerkt oder hat das doch ein Zeitchen gebraucht?
Es hat einen Moment gegeben, wo ich inzwischen in vielen Büchern beschrieben habe, und das war in dem ersten Winter, wo wir in dieser Ruine eigentlich angekommen sind. Und da war so ein Sonnenmorgen gewesen. Ich bin früh aufgestanden, ich hatte dort schon einen Hund gehabt. Hund war auch ein wichtiger Punkt gewesen. Dort schon einen Hund gehabt, bin aus dem Haus rausgegangen und an den Bach haben. Und die Sonne ist auf der anderen Seite aufgegangen, auf der anderen Talseite, und hat auf den Bach geschienen und die Gräser, und da hat es so ein Netz, so ein Spinnennetz drin gehabt, mit Tautopfen drin, und das hat glitzert. Und ich weiss heute noch, wie ich dort gestanden bin und gedacht habe, das ist es, da bleibe ich, solange ich kann.
Sie haben es gerade gesagt, Hunde sind für mich wichtig gewesen, immer noch wichtig. Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, Strand ist für mich wichtig, also Stichwort Strand und Hund. Warum ist das wichtig für Sie in Irland?
Weil ich es dort realisieren kann. Also, ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber hier in der Schweiz einen Hund haben, wäre vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Und dann ich bin jemand, der mich vielleicht mehr in einem flachen Gebiet orientieren kann. Berge sind nie etwas gewesen. Ich bin auch in Basel gross geworden. Dort sind Berge an sich natürlich nie so ein Punkt. Ich habe lange in Luzern unterrichtet. Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in Luzern auf die Welt gekommen wäre, hätte ich auch eine andere Beziehung zu diesen Bergen. Das hatte ich nicht. Also die Weite, der offene Blick, der Horizont vom Meer und die Strände an der Ostküste von Irland, wo ich wohne, sind wirklich Sandstrände. Und das ist etwas, was mir entspricht.
Das Dorf, wo Sie leben, heisst Herman Fecking. Sie haben mir gesagt, Sie wohnen in einem kleinen Haus. Erzählen Sie mal, was ist ein kleines Haus, das kleine Haus für Sie?
Also das kleine Haus, das ich gekauft habe, war 7 auf 7 Meter gross. So klein. Das ist eins von diesen Häusern, das so in den 1930er Jahren gebaut worden ist von einem Gutsbesitzer für seine Arbeiter. Das heisst, es ist ein Haus und hinten dran hat es ein Viertel Acre, wo man genug Kartoffeln drauf anpflanzen kann, um eine Familie zu ernähren. Inzwischen ist das natürlich ein Garten geworden, die Häuser links und rechts sind verschwunden und neu, aber ich habe eigentlich noch so ein altes Haus gekauft und habe das dann mit der Hilfe von einem wirklich super Baumeister umgebaut und eigentlich verdoppelt, plus der ganze Dachstock ausgebaut. Also sie ist jetzt eigentlich 4-mal so gross.
Ist aber immer noch nicht so wahnsinnig gross, natürlich.
Nein, es ist ideal für eine Frau mit 2 Hunden.
Mit zwei Hunden, okay. Und wie sieht die Gegend aus, wo sie leben?
Eigentlich sehr suburban. Also es ist links und rechts jetzt Nachbarn. Das ist etwas, was ich mir dann überlegt habe, nach der Trennung, als ich mich neu verortet habe in Irland, dass ich in meinem Alter einfach auch nicht will, absolut in der Pampas sitzen. Das ist ein kleines Dorf, also ich kann zum Laden laufen. Es hat eine Poststation, es hat eine Tankstelle, es hat natürlich zwei Kirchen, drei Pubs. Aber ringsum hat es auch Nachbarn, und das ist eine gemischte Nachbarschaft. Das sind ältere Leute auf der einen Seite, eine junge Familie auf der anderen Seite. Eigentlich ideal von dem her.
Als Sie damals mit Ihrem damaligen Mann 1984 ausgewandert sind, auf Irland gewandert sind, sind Sie ja lange nicht die Einzigen gewesen. Das ist jetzt, also, wenn ich das richtig sehe, einen richtigen Auswanderboom gegeben. Also von Schweizerinnen und Schweizer, von Deutschen auch. Da sind Sie eigentlich gar nicht aufgefallen.
Ich glaube, wir sind insofern aufgefallen in dieser Gruppe von Auswanderern, weil das ja eigentlich damals so die Aussteiger gesehen sind. Leute, die haben einen anderen Lebensstil von Natur nach, ihren eigenen Garten, ihr eigenes Gemüse anbauen und so weiter. Und die sind mehrheitlich im Westen. Wir sind in Osten, in der Nähe von Dublin, wegen dem Beruf von meinem Mann. Er hat als Journalist müssen in der Nähe von der Hauptstadt sein. Und wir haben auch nie die Ambition gehabt, unsere eigenen Rüebli zu züchten. Und insofern haben wir uns vermutlich ein bisschen abgehoben von dem. Warum das Irland so attraktiv war damals und immer noch ist effektiv, denke ich, das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger ist in meinen Augen immer noch das irische Tagebuch von Böll, wo er so alle die Klischee, die man immer noch über Irland hat, festgeschrieben hat. Und das hat so eine Traumvorstellung gegeben, dass Irland all das ist, was man selber nicht ist. Und dass Tiere all das sind, was man selber nicht ist. Spontan und herzlich und warm und desorganisiert und fröhlich und so weiter. Und ich denke, das ist etwas, was eben damals attraktiv war und heute immer noch so wahrgenommen wird.
Sie haben etwa dann angefangen mit Schreiben. Der Wunsch war schon, aber Sie haben dann angefangen. Sie haben unterdessen über 20 Bücher veröffentlicht. Sie haben Romane geschrieben, Lyrik haben Sie geschrieben, Sachbücher, ein Reisebuch haben Sie geschrieben. Wie fest hat das jetzt mit Irland zu? Sie haben gesagt, es war für Auswanderer attraktiv. Ist es auch für Sie als Schriftstellerin attraktiv gewesen? Oder ein Boost gewesen, dass Sie geschrieben haben, weil Sie zu Irland sind?
Ich glaube, ich wäre nicht Schriftstellerin geworden, wenn ich nicht nach Irland gegangen wäre.
Aha.
Also Irland hat mich wirklich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es hat mir den Freiraum gegeben, mich neu zu erfinden. Der Schriftsteller hat einen völlig anderen Status in der irischen Gesellschaft als hier. Wenn Sie in der Schweiz sagen, ich schreibe Bücher, sagen die Leute, oh, willst du nicht etwas machen, wo du Geld verdienst damit? Wenn Sie das in Irland sagen, sagen Sie, ja, ich auch. Also das ist ein anderes Ding, ein anderer Approach. Irland ist auch eine Gesellschaft, die Freude hat an Geschichten. Wenn Sie einem Schweizer eine Frage stellen oder einer Schweizerin, dann kriegen Sie normalerweise eine möglichst knappe, analytische Antwort. Stellen Sie die gleiche Frage einem Ir oder einer Irin, kriegen Sie eine Geschichte. Und das sind nicht die grossen Geschichten am Kamin für, sondern sind die kleinen Geschichten, die Ihnen der Pöstler erzählt oder wo Sie an der Tankstelle hören. Und die Freude am Geschichten erzählen. Und da habe ich enorm viel gelernt.
Sie haben viel gelernt und Sie sind wirklich eigentlich dauer angeregt worden durch die Gesellschaft, die Ihnen Geschichten erzählt und nicht nur kurz, knappe Antworten gibt.
Genau, und die Freude an der Sprache und am Ausdruck ist etwas, was natürlich wirklich ganz toll ist, wenn Sie selber Bücher schreiben.
Es ist ein bisschen eine dürftige Frage, Nachfrage. Ihr wollt nicht Geld verdienen, oder? Aber gleich, ich komme jetzt gleich auf den Punkt. Sie können ja mitschreiben, auch wenn Sie so viel geschrieben haben. Ich nehme jetzt mal an, kaum leben.
Nein, also vom Schreiben direkt kann ich nicht leben, das ist ganz klar. Also mit Büchern selber macht man einfach nicht genug Geld, ausser man ist wirklich eine Erfolgsautorin, das bin ich nicht. Aber sie haben durch das, dass sie schreiben, andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also ich habe sehr lange zuerst habe ich als Übersetzerin geschafft, das habe ich dann bald einmal aufgegeben. Ich habe sehr lange als Journalistin geschafft, natürlich nicht zuletzt für SRF auch und NZZ und so weiter. Und manchmal zusammen mit meinem Mann, manchmal aber auch für mich alleine. Ich habe dann auch angefangen zu unterrichten. Also ich war mal einige Zeit in Los Angeles und habe an zwei Universitäten dort unterrichtet. Und dann habe ich hier in der Schweiz unterrichtet, nochmal in anderen Universitäten in den USA. Und dort haben sie immer eigentlich Phasen, wo sie relativ gut verdienen und dann finanzieren sie querfinanzieren.
Okay. Und Sie haben viel gemacht und machen auch immer noch viel. Neben dem Schreiben heute, was machen Sie noch?
Was ich noch mache im Moment, ich gebe immer noch eine Art, was man als kreatives Schreiben bezeichnet, wobei ich ein Problem mit dem Ausdruck habe, weil ich denke, Kreativität kann man nicht lernen und man kann es man kann es vor allem nicht lernen, man kann es nicht jemandem beibringen. Oder? Aber die Schreibkurse, das mache ich noch im Literaturhaus Basel, ich mache es für die Volkshochschule Basel regelmässig. Ich mache es jetzt auch, ich habe eine ganz, mir sehr liebe Schreibwerkschaft in einem Seniorenheim in Basel, wo ich 10 alte Damen zwischen 90 und 100 habe. Und das ist grossartig. Also so Sachen mache ich nach wie vor. Ab und zu arbeite ich immer noch journalistisch. Also es sind eigentlich immer noch so ein bisschen die gleichen Sachen, nicht mehr ganz in dem Ausmaß wie früher.
Sie sind wirklich ausgewandert und mit wehenden Fahnen, würde ich mal sagen, weil Sie unterdessen schon immer auch nicht nur Deutsch schreiben, sondern auch Englisch. Also es sind beide Sprachen, die Sie als Schriftstellerin benutzen. Was ist Ihr Verhältnis als Schriftstellerin zu Deutsch und zu Englisch?
Also Deutsch ist natürlich meine Muttersprache in dem Sinn, wobei wir Schweizer ja halt, wenn wir schreiben, eigentlich ja immer in einer Fremdsprache schreiben. Also das Hochdeutsch, wo wir uns drin ausdrücken, ist nicht die Sprache, wo wir irgendwie im Kaffee reden, wo ich jetzt heute mit Ihnen rede. Also wir müssen eigentlich immer übersetzen. Und das, denke ich, kommt einem entgegen, wenn man dann in einem anderen Sprachraum ist und dann übersetzt man halt anstatt aus dem Schweizerdeutsch aus dem Englisch. Aber Deutsch ist sicher halt die Sprache, wo ich am vertrautesten bin damit. Englisch ist eine angelehrte Sprache für mich, die ich eigentlich wirklich erst in Irland so richtig gelernt habe. Und eine angelehrte Sprache hat den Vorteil, dass man alles das Gepäck nicht hat, das man bei der Muttersprache hat. Also man sagt ja auch, es ist einfacher, in einer Fremdsprache zu fluchen als in der eigenen. Das heisst, die Wörter sind nicht besetzt, weniger besetzt. Und dann gibt's zusätzlich, glaube ich, auch, ist es so, dass jede Sprache eigentlich gewisse Sachen besonders gut kann. Englisch hat mit diesen Partizipialkonstruktionen, ist wie darauf angelegt, zum Verdichten. Darum ist das Dichten im Englisch etwas, was sich irgendwie anbietet. Also das Kontrahieren von Sachen, das Festmachen auf einen Punkt, eine Situation. Für das eignet sich Englisch enorm gut, mit dieser ganzen Knappheit. Und ich habe dann auch herausgefunden, das hat wieder vielleicht etwas mit dem Fluchen zu tun, oder dass das einfacher ist, dass es mir leichter fällt, meine Gefühle auf Englisch auszudrücken.
Aha.
Und ich denke, es ist auch, also es gibt jetzt sicher viele Schweizer und Schweizerinnen, die dem werden widersprechen, aber ich habe das Gefühl, es ist schwierig, auf Schweizerdeutsch seine Emotionen auszudrücken. Man hat ja nicht einmal eigentlich ein Wort für «Ich liebe dich» auf Schweizerdeutsch. Man kann sagen «Ich habe dich gern», aber «Ich liebe dich» tönt für mich jetzt ganz falsch. Also ich denke, das ist etwas, wo einfach das Schweizerdeutsch nicht so gut ist drin. Das Englisch ist sehr gut in dem.
Das ist ein Fenster, das wir wieder zumachen müssen. Es ist eine unglaublich spannende Diskussion, die wir jetzt führen könnten. Ich möchte das Fenster in dem Sinn zumachen, dass, indem ich frage, also emotional sind Sie manchmal ein bisschen zu nahe beim Schweizerdeutsch oder Deutschen und bei Englisch haben Sie die bessere Distanz?
Ich weiss nicht, ob man es so formulieren kann. Durch die 40 Jahre, wo ich mich jetzt in Irland aufhalte, glaube ich, es fällt mir leichter, meine Emotionen in dem auszudrücken. Ich habe die richtigen Worte für das. Und das sind durchaus die Worte, die aus meinem Herz kommen. Die Distanz hat es sicher am Anfang gegeben. Unterdessen, glaube ich, gibt es sie nicht mehr.
Mhm. Und gleich, als jemand, der ausgewandert ist, stehen Sie auch sprachlich zwischen diesen zwei Sprachen. Das ist die Situation, wo Sie sind. Ja.
Das ist die Situation und es gibt auf Englisch den wunderbaren Ausdruck «sitting on a fence». Und das ist, glaube ich, das, was ich mache, sprachlich wie auch sonst. Also ich sitze auf dem Zaun, dem Hag zwischen diesen zwei Sprachkulturen, zwischen diesen zwei Kulturen, zwischen diesen beiden Ländern. Und ich denke, auf dem Zaun sitzen ist ein idealer Ort, wenn Sie schreiben, weil Sie brauchen fürs Schreiben, in welcher Sprache auch immer, brauchen Sie Distanz. Oder Sie können nicht schreiben, wenn Sie mitten im Genuss drin sind, sondern Sie müssen sich aus dem zurücknehmen. Und das kann ich machen, auf dem Zaun sitzend. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mich dort wirklich wohlgefühlt habe, weil wir alle haben ja den Wunsch, dazuzugehören, zu dem einen oder zum anderen und sich dann einmal klar werden, dass der Wunsch eigentlich nicht so wichtig ist, sondern dass es besser ist, wie zwei Optionen zu haben, das hat eine Zeit gebraucht.
Also wenn auf dem Zaun, auf dem Hag, wenn der nicht spitzig ist und wenn sie das Gleichgewicht behalten, ist ideal. Es könnte auch sein, dass sie manchmal zwischen Stuhl und Bank fallen.
absolut, das ist der Nachteil von dieser Situation, dass sie oft auch das Gefühl haben, ich gehöre weder da dazu noch dort dazu und wer bin ich eigentlich? Also sie mit ihrer ganzen Identifikation ist das natürlich schon eine Frage. Und eine Frage, die sich auch nicht lösen lässt. Ich denke, es ist eine anregende Frage, die man halt über den Verlauf des Lebens immer mal wieder anders beantwortet. Und ich denke schon, dass es Phasen gibt, wo ich wirklich gerne Schweizerin bin. Und es gibt Phasen, wo ich wirklich gerne in Irland lebe.
Gut, sind ja Fragen, die wir hier im Land, wo nicht ausgewandert sind, auch haben. Wer bin ich, wo stehe ich eigentlich? Das ist in dem Sinne ja nichts anderes. Aber das andere ist, man ist ein bisschen weiter weg, muss ein bisschen selbstständiger darüber nachdenken. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, die Situation für Sie als Schriftstellerin?
Es ist sicher ein Vorteil. Also, dass selber sich müssen immer mal wieder reflektieren, wo man steht. Die Unsicherheit ist ein Vorteil. Sie halten einem irgendwie auf Trab. Und eben die Antworten, die man für sich findet, sind immer wieder andere. Das ist eigentlich auch spannend, jetzt zurückblickend sich zu überlegen. Also gerade in der Phase, wo ich dort alleine war und eigentlich überall hin hätte können, habe ich mir das sehr intensiv überlegt. Und dann haben emotionelle, aber auch praktische Gründe haben dann dazu geführt, dass ich wieder nach Irland gegangen bin. Aber sich dann nochmal für das Land entschließen, ist auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Also ich hatte gedacht, es ist wie wenn sie sich zweimal für den gleichen Mensch entscheiden. Und beim zweiten Mal sind sie ganz sicher, dass das der Richtige ist.
Und gleich der zweite Schritt, er ist vielleicht nicht so gross wie der erste. Mal vielleicht schon, weil im ersten würde ich mal sagen, ist man vielleicht ein bisschen naiver, oder?
Total naiv sind wir nach Irland gegangen. Das ist sicher richtig so, ja.
Also ist das ein grosser zweiter Schritt gewesen, oder?
Ja, es war ein bewusster gewesen. Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Er hat die Nachteile von Irland kennt. Ja. Ganz klar, das habe ich am Anfang nicht.
Mhm. Gabriel Aliot, Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch über Schweizer Auswanderer, Frauen und Männer geschrieben. Sie selber sind auch ausgewandert. Das Buch befasst sich mit Menschen aus 7 Jahrhunderten. Gibt es da Gemeinsamkeiten bei diesen Menschen im Buch, das Sie beschreiben, und Ihnen?
Ja, ich glaube, es gibt grundsätzlich halt die Leute, die müssen gehen, aus irgendeinem Grund. Also wir haben ja in der Schweiz ja von den Reisläufern an immer wieder die Situation gehabt, dass die Leute unter Zwang ausgewandert sind. Und dann hat es aber auch schon immer die gegeben, die haben wollen gehen. Und ich gehöre natürlich zu denen, die haben wollen gehen und die dann eigentlich auch offen gewesen sind. Ich glaube, der andere Unterschied ist auch so ein bisschen, dass wenn man an einem neuen Ort ist, gibt es die sich auf diesen Ort einlösen und andere, die sich auf diesen Ort nicht einlösen. Und das hat es auch schon immer gegeben. Und ich denke, ich habe mich auf den Ort eingelassen. Insofern sind die Geschichten nicht so anders. Dass ich nicht unter Zwang gegangen bin, ist sicher ein grosser Unterschied zu vielen früheren Auswanderern und hat es mir natürlich einfacher gemacht. Aber ich glaube, letztendlich ist man mit den gleichen Problemen konfrontiert in diesem neuen Land. Also, wenn sie an einen neuen Ort kommen, geht es ja mal darum, den Ort kennenzulernen und herauszufinden, was das ist. Und man lernt etwas über den Ort, aber vor allem lernt man etwas über sich selber. Also erst in dem Moment, wo sie sich konfrontiert sind mit dem anderen, begreifen sie ja, was es eigene ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und wie ist es heute? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich alle mal fragen, soll ich zurück? Die Frage haben Sie sich auch so gestellt, oder? Totsmal. Stellen Sie sich die Frage heute auch?
Die stellt sich immer mal wieder, mehr vielleicht jetzt unterdessen aus Altersgründen, dass man sich auch überlegt, wo will ich begraben sein oder wo will ich alt werden. Und das ist gut möglich, dass, wenn Sie mir die Frage jetzt in 10 Jahren stellen, ich Ihnen eine andere Antwort gebe. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich bleibe dort so lange, wie ich irgendwie kann.
Und das ist nicht ein Plädoyer gegen die Schweiz, sondern für Irland.
Das ist es, ja. Ich bin gerne in der Schweiz, ich bin auch viel in der Schweiz. Ich schätze die Vorteile der Schweiz, ganz klar. Und sie hat Vorteile gegenüber Irland. Aber ich denke, das gewählte daheim hat eine andere Qualität als das daheim, wo man drinnen geboren wird. Und ich denke, am Anfang haben wir sehr stark probiert, das auch zu rechtfertigen, auch für uns zu rechtfertigen. Es war alles wunderbar in Irland, alles schrecklich in der Schweiz. Diese Phase habe ich lange hinter mir gelassen. Es gibt auch, ja, es hat sich ausgeglichen, die beiden Länder halten sich eine gewisse Balance, sie sind sich auch ähnlicher geworden. Irland ist europäischer geworden, die Schweiz auch nachgerade. Also da hat sich viel verändert und es ist näher aneinander geguckt. Aber de facto, denke ich, entspricht mir einfach das Leben in Irland. Die Leute entsprechen mir immer noch sehr. Und das sind Punkte von den Hunden und dem Strand, haben wir ja schon geredet.
Was vor allem unterscheidet denn Irland heute zu vor 40 Jahren? Was für, also Sie sagen, europäischer wurde, was heisst das?
Irland hat wirtschaftlich natürlich einen enormen Sprung gemacht seit 1984. Also hat irgendwie ganze Haufen Phasen, wo eine Wirtschaft normalerweise durchläuft, übersprungen und ist von dieser sehr landwirtschaftsbasierten zu einer absoluten Hightech-Wirtschaft geworden, wo sich die auch internationalen IT-Unternehmen niederlassen. Bei uns schafft jeder zweite bei Google oder PayPal oder weiss der Teufel was. Also das hat sich total verändert. Es ist eine sehr moderne Welt, vor allem auch Dublin, eine junge Welt und eine Welt, wo auch so ein bisschen, dass wir können eigentlich alles, die Welt ist offen, da ist. Also ich denke, die Schweiz ist, also der Schweiz treffe ich oft das Verhalten von, wir haben jetzt zwar alles und jetzt nörgeln wir halt hier noch ein bisschen rum und nörgeln noch dort ein bisschen rum, aber eigentlich können wir gar nicht mehr erreichen. Wir sind so damit beschäftigt, an dem ein bisschen zu schieben und hier ein bisschen zu schieben. Also die Schweizer stehen sich oft ein bisschen auf den eigenen Füßen, in meinen Augen. Und in Irland haben sie immer noch so die Aufbruchsstimmung von «I can do», oder? Und das ist eine ganz andere Mentalität, die manchmal auch mühsam ist. Also insofern denke ich, hat das Irland einen enormen Sprung gemacht, ist eine sehr moderne Gesellschaft. Ich glaube, auf dem Land, dort ist es nicht ganz so schnell gegangen. Dort haben sie wieder den Vorteil von dem alten, gemütlichen Irland zum Teil immer noch.
Jetzt gehen wir noch zu der Schweiz. 40 Jahre Schweiz, Retour und zurück. Was hat sich vor allem in der Schweiz verändert?
Ja, also selbst in einem Land, das sich so langsam verändert wie die Schweiz, verändert sich natürlich etwas in 40 Jahren. Und da hat es aus meiner fernen Distanz jetzt halt so Brüche gegeben im Selbstverständnis von der Schweiz. Das eine war sicher die ganze Goldgeschichte in den 90er Jahren. Ich war damals gerade in den USA und das ist dort sehr hochgespielt worden. Man hat plötzlich ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, wenn man Schweizer ist, oder man ist ständig mit dem konfrontiert worden. Und das hat natürlich die Schweiz auch dazu gezwungen, sich neu zu definieren. Das hat sie gemacht, in meinen Augen. Die Annäherung an Europa ist sicher ein wichtiger Punkt, auch ob jetzt die formal ist oder nicht, aber das ist doch schon so etwas. Und die Schweizer mit ihrem vorauseilenden Gehorsam sind natürlich auch gut, um sich anzupassen. Der andere Punkt ist sicher die ganze Immigration. Die war kein Thema, als ich die Schweiz verloren habe. Das ist heute eins. Ist natürlich auch in Irland, aber hier vielleicht noch extremer. Also ich denke, die Schweiz ist auch moderner geworden, aufgeschlossener geworden auf der einen Seite, aber wie halt überall im Westen auch konservativer auf gewissen Punkten.
Mhm. Sie haben mir gesagt, Sie wohnen in einem Dorf, wo es 3 Pubs hat. Können Sie die regelmässig besuchen, die Pubs? So wie man das so weiss und, oder meint zu wissen, was die Leute dort machen, die dort leben?
Nein, ich gehe nicht regelmäßig in das Pub, schon ab und zu. Und ich kenne natürlich die Leute, die dort drin sitzen, aber ich habe jetzt auch nicht den Lebensstil, wo das sich irgendwie anbietet. Ich habe einen guten Freund, der irgendwie 2 Häuser weiter wohnt und der kommt ab und zu so gegen die 5 hier oben und sagt, come on, let's go to the pub for a pint. Und dann zottle ich gerne mit, aber von mir aus selber würde ich jetzt dort nicht unbedingt gehen. Natürlich, wenn man Gäste hat, geht man dann so ein Bier trinken, das gehört schon dazu.
Und schätzen Sie vor allem, dass Sie dort auch ein bisschen für sich sein können, in einem kleinen Dorf? Oder Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass Sie ganz diszipliniert arbeiten, ein paar Stunden schreiben und dann ist es mal gut und dann machen Sie anders. Oder sind Sie jemand, der sagt, mal, wo kann ich wieder Kontakt aufnehmen mit jemandem ins Gespräch kommen, vielleicht auf Dublin gehen, wie sieht, wie dynamisch sind Sie da durch oder wie schön für sich?
Also der Vorteil, glaube ich, von dem in Irland leben ist natürlich auch, dass in Irland niemand so genau weiß, was ich mache. Oder? Also meine Bücher sind ja vor allem auf Deutsch erschienen. Das heisst, ich bin dort halt so ein bisschen die verrückte Schweizerin, die jetzt in diesem kleinen Haus wohnt. Und das ist durchaus attraktiv. Die Iren haben eine grosse, eine positive Neugier, gehen auf die Leute zu. Und durch das hat sich jetzt über die Jahre, Jahrzehnte natürlich ein gutes Freundeskreis ergeben. Der sitzt teilweise in der Nähe, aber schon teilweise auch in Dublin. Also Dublin ist immer wieder ein Ort, wo man hingeht, wo ich hingehe. Sei es jetzt ins Kino, zum Essen oder in ein Konzert und so weiter. Und dann gibt es eine Kleinstadt in der Nähe, Drogheda, die nicht so klein ist. Die hat
hat unterdessen sich auch gut entwickelt. Also auch dort kann man mal ins Theater gehen. Und das sind dann die Punkte, wo ich dafür reise. Also für das sitze ich dann ins Auto und fahre. Also neben dieser Arbeit am Schreibtisch, das im Haus sein, ist natürlich das Bedürfnis, auch hier rauszugehen und mit Leuten zu reden und mit Leuten zu kommunizieren. Und das mache ich. Also für das habe ich einen Freundeskreis, der mehrheitlich irisch ist.
Aber Sie gelten, trotz 40 Jahren in diesem Land, Sie immer noch als die Schweizerin im kleinen Haus.
Ja, also manchmal bin ich auch die Schwedin im kleinen Haus. Also so genau ist es nicht. Ich bin die Ausländerin, das weiss man. Es ist überhaupt nicht unangenehm. Es ist auch gut. Es ist ein guter Conversation Starter. Die Leute fragen mich, woher kommst du? Und ich sage aus Thurman Fekin. Und dann sagen sie, ja, that can't be true. You don't sound like it. Oder? Und dann fängt man an zu erzählen und kommt ins Gespräch mit den Leuten. Und in dieser Community von diesem Dorf, ja, stiche ich vielleicht immer noch ein bisschen raus. Ja.
Aber die natürliche Neugier, die Sie haben gesagt, die veranlasst die Leute zu fragen. Aber Sie sind nicht die Ausländerin, die man die Distanz hält. Ich nehme an, weil Irland natürlich eine Wahnsinnsgeschichte hat mit Auswandern selber.
Ja, ich denke sicher auch, dass wir, wo wir nach Irland gekommen sind, im 84, ist niemand immigriert nach Irland. Sind alle emigriert. Also, wir haben auch dort einen guten Start gehabt und haben durch das natürlich den Freundeskreis auch aufgebaut. Heute, wenn man heute jetzt nach Irland würde gehen, wäre es sicher anders. Die Leute würden nicht mehr so auf einem zugehen. Man kommt die vielleicht weniger ins Gespräch mit denen. Es wäre mehr wie hier auch. Aber wir haben irgendwie das Glück gehabt und dass die Freundschaften haben sich jetzt über die Jahre gehalten. Und durchaus haben sich auch neue gegeben. Also,
Gabriel Aliot, wir führen das Gespräch im alten Jahr noch. Ausgestrahlt wird es im neuen Jahr. Was machen Sie Anfangs Jahr 24? Wo sehe ich Sie in den ersten paar Tagen?
In den ersten paar Tagen sicher in Irland. Also ich bin über Weihnachten Neujahr immer in Irland und bin auch mit eingeladen bei Freunden und so. Das ist immer sehr schön und ruhig. Und dann Anfangsjahr sehen Sie mich hier in der Schweiz. Da habe ich eine Serie von Volkshochschulkursen in Basel, wo ich dann eine Zeit lang und das ist so ein bisschen mein Hin und Her. Pendeln ist zu viel gesagt, aber ich bin mehr oder weniger einmal pro Monat sicher da. Manchmal sind das zwei, drei Tage, manchmal ist es aber auch ein bisschen länger.
Aber die Hunde sind nie dabei in der Schweiz?
Nein, die Hunde sind nicht dabei. Die Hunde sind zwei Leonberger Hündinnen, die anständig gross sind. Und ich habe das Glück, dass ich eine Freundin habe, die ein Tierheim hat. Und die Hunde haben wie auch ich zwei Leben. Sie sind einmal sind wir zusammen und im anderen sind wir getrennt.
Danke vielmals, Gabriel Aliot, für das Gespräch.
Merci.
Gast am Mittag bei unserem Redaktor Jürg Oeninger ist die Schriftstellerin Gabriel Aliot, die seit 40 Jahren in Irland lebt.